Rainer, lies mal vor. Kapitel 19. Die blasse, schwächliche Frau hatte sich in Taltons Augen plötzlich in eine Heroine verwandelt. Irgendwie kam es ihm vor, als stünde sie weit über ihm. Er war der beamtete, gut honorierte Wächter der Gesellschaft, aber dieses einsame Wesen, ohne einen Freund, dem es vertrauen konnte, ohne die Unterstützung der öffentlichen Meinung oder des Gesetzes, hatte mit zitternden Händen sich an die Aufgabe gewagt, eine Mitschwester von einem Elenden zu befreien, der gegen den Zugriff des Gesetzes gefeit war. Mrs. Neobard, sie verdiente, dass man ihr den Namen zubilligte, dankte dem Gelehrten für seine impulsive Handlung durch einen Blick, der nichts von Triumph wusste, und auch ihre Geschichte setzte sie eher im Tone eines Unterlegenen als eines Siegers fort. Miss Seabright erzählte mir, sie habe sich so nach einem Kinde gesehnt und keine Hoffnung auf Erfüllung dieser Sehnsucht gehabt, weil sie mit einem körperlichen Gebrechen, einem Klumpfuß, behaftet war. Als kleines Mädchen schon bekam sie von Verwandten und Erzieherinnen eingeimpft, dass man sie lediglich ihres Geldes wegen heiraten würde, so dass sie, erwachsen, jedem Mann, der sich ihr näherte, von vornherein mit Misstrauen begegnete. Sie sei dann, gestand sie mir, zu meinem Gatten gekommen, damit er sie von dieser Sehnsucht heile. Er aber überredete sie, Mutter eines unehelichen Kindes zu werden, durch einen Mann, dessen Namen sie nicht erfuhr. Glücklicherweise oder unglücklicherweise, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, wurde das Kind nie geboren. Jedoch schrieb sie Weathered Briefe, die das, was sie getan, enthüllten, und nun war sie dem Doktor ausgeliefert. Er verlangte zwar nicht rundweg Geld von ihr, zwang sie indes, ihn jede Woche zu konsultieren oder ihm zu schreiben, und verlangte hierfür unglaublich hohe Honorare. Viel lieber hätte sie sich mit einer einmaligen Summe losgekauft, doch das passte ihm nicht. Diese Drangsalierung brachte die Ärmste fast um den Verstand, und so flehte sie mich um Hilfe an. Es war eine trostlose Geschichte, und selbst Talton, verhärtet durch vielerlei Erfahrungen mit Verbrechern, griff sie ans Herz. Ich versprach ihr, die Briefe zu suchen und sie ihr, wenn möglich, zurückzugeben. Natürlich musste ich vorsichtig zu Werke gehen. Hätte ich meinem Mann etwas gesagt, wäre alles vereitelt gewesen. Also bespitzelte ich ihn, bis ich durchs Schlüsselloch ihn eines Tages einem Geheimfach hantieren sah. Geduldig wartete ich nun, bis Weathered ein Wochenende außerhalb Londons verlebte, und ließ einen Schlosser kommen, dem ich vorredete, mein Mann habe den Schlüssel verloren und wünsche, dass ihm etwas aus dem Schrank nachgesandt wurde. Ob der Meister mir glaubte oder nicht, sei dahingestellt. Immerhin lieferte er mir einen neuen Schlüssel. Ich fand eine Unmenge von Briefen, teils von Männern, teils von Frauen. Briefe voller Herzleid oder voll von Enthüllungen entarteter, verderbter, krankhafter Naturen. Sir Frank in Stapeln geordnet und jeder Stapel mit der Nummer versehen, die der Schreiber benutzte. Oh, mir grauste bei der Lektüre. Dann fand ich Miss Seabrights Briefe unter der Nummer, die sie mir genannt hatte, nahm sie an mich und schickte sie ihr als eingeschriebenes Päckchen zu. Entdeckung fürchtete ich nicht sehr. Weathered kam oft betrunken nach Hause und ich hoffte, dass er, sollte er das Fehlen dieses einen Stapels merken, meinen würde, er habe ihn im Rausch einmal selbst vernichtet. Die arme Miss Seabright dankte mir in rührenden Worten, teilte mir aber gleichzeitig mit, dass sie bettlägerig sei. Ich besuchte sie mehr als einmal, und wie ich sie so dahinwelken sah, fasste ich den Entschluss, nach Möglichkeit die übrigen Opfer meines Gatten zu retten. Ohne Rücksicht auf die Folgen für mich würde ich sämtliche Briefe aus dem Fach herausgenommen und den Schreibern zurückgesandt haben, wenn ich ihren Namen und ihre Adresse gekannt hätte. Hinfort ging ich, sobald ich mich leidlich sicher wusste, fast täglich an das Geheimfach und las die neu eingetroffenen Briefe, in der Hoffnung, dass der eine oder andere einen Hinweis auf die Identität des Schreibers enthalten würde. Und richtig, eines Tages fand ich einen Bogen, der oben am Kopf die volle Adresse trug, eine Vergesslichkeit vermutlich. Er stammte von einer Mrs. Baker, Carlisle Square, Chelsea. Kennen Sie die Dame, Sir Frank?
»Ich habe Ihren Bruder gekannt, den verstorbenen Captain Armstrong«, erwiderte Tarleton der direkten Antwort ausweichend. »Bitte erzählen Sie weiter.«
Mrs. Neobart seufzte. »In gewissem Sinne war ich enttäuscht, denn bei diesen Briefen lohnte sich die Rückgabe kaum. Mrs. Baker zeigte sich in ihnen als ein törichtes Weiblein mit einem Spleen, einem Steckenpferd. Sie war wohl anfänglich aus purer Neugier zu meinem Mann gekommen, und er hatte sich ihre Torheit zunutze gemacht, indem er behauptete, sie sei von einem geheimen, inneren Mordtriebe besessen. Die alberne Frau glaubte ihm. Ja, sie schien sich sogar sehr wichtig zu fühlen, kam sich wohl vor wie ein weiblicher Nero oder dergleichen. Nun, ich las auch ihre weiteren Briefe, die nach und nach eintrafen und allmählich eine andere Färbung annahmen. Weathered hatte Mrs. Baker durch die Kraft seines Willens bewogen, Mordpläne auszuarbeiten, und diese sandte sie ihm nunmehr zu. Stellen Sie sich meine schreckliche Lage vor, Sir Frank. Da lag der Beweis vor mir, dass mein Mann ein Verbrecher, eine Gefahr für die menschliche Gesellschaft war, und er erörterte Mordanschläge mit einer verdrehten, schwachen, seinem Willen unterjochten Frau. Und während ich noch überlegte, wie ich mein Eingreifen bewerkstelligen sollte, kam ein Brief, in dem sie ein in ihrem Besitz befindliches Gift erwähnte. Ein Gift, das, der medizinischen Wissenschaft unbekannt, von ihrem Bruder aus Sumatra mitgebracht worden sei. Aber vielleicht erzählte Ihnen Captain Armstrong davon, Sir Frank.
»Ja, Mrs. Neobart, er verkaufte mir auch vor dem Gift, wie ich damals wähnte, die ganze nach England eingeführte Menge.«
»Dann hat er Sie hintergangen, Sir Frank. Er gab Ihnen nicht alles. In Ihrem nächsten Brief beschrieb Mrs. Baker genau, wo sie das Fläschchen mit dem Gift aufbewahrte. In einem Schränkchen des Salons. Sie rühmte sich zwar, dass sie es ständig unter Verschluss hielt, doch welches Hindernis bildete das Schloss eines Ziermöbels? An dieser Sekunde an wusste ich, dass sich das Gift im Bereich meines Gatten befand und zweifelte nicht, dass er es sich aneignen würde. Zu welchem Zweck hätte er sich sonst wohl nach dem Aufbewahrungsort erkundigt?
»Ich pflichte Ihnen vollkommen bei«, sagte Sir Frank, da die Erzählerin eine Stellungnahme seinerseits zu erwarten schien.
»Gut. Dann können Sie sich auch ausmalen, was ich empfand. Ich wusste, dass mein Mann eines Mordes fähig war, sobald er ihm einen Vorteil brachte, und musste nun noch inne werden, dass er darauf hinarbeitete, ein unbekanntes und daher nicht feststellbares Gift in seine Hand zu bekommen. Denn Mrs. Baker hat bestimmt nicht geahnt, dass ihr Bruder den Vorrat mit Ihnen geteilt hatte. Sie schrieb, als ob das Fläschchen alles Gift enthielt, das je nach Europa gekommen war. Wen aber gedachte Weather zu ermorden? Je mehr ich überlegte, desto überzeugter wurde ich, dass das Gift nur für mich bestimmt sein konnte.
Mutter!
Wie ein Ächzen fiel das Wort von Bettys Lippen. Wenn noch irgendein weiches Gefühl für den Toten auf dem Grunde ihrer Seele schlummerte, erstarb es in diesem Laut. Aber ihre Mutter beachtete sie nicht.
»Ich musste mich zur Wehr setzen«, fuhr sie fort. »Doch wie? Verhindern, dass er das Gift nahm, konnte ich nur, indem ich schneller handelte als er. Und so begab ich mich zu Mrs. Bakers Wohnung und stahl das Fläschchen, was mir ohne Schwierigkeiten gelang. Ich nahm ein Bund aller nur erdenklichen Schlüssel mit, Schlüssel von Schränken und Schubläden und Kästen jeder Größe, und ging vor dem Haus in Chelsea auf und ab, bis ich eine Frau herauskommen sah, die mich die Besitzerin zu sein dünkte. Als sie um die nächste Straßenecke verschwunden war, klingelte ich, nannte dem Mädchen einen falschen Namen und bat, bis zur Rückkehr von Mrs. Baker im Salon warten zu dürfen. Nun, schon der dritte Schlüssel, den ich versuchte, öffnete dieses spielzeugartige Schränkchen, und wirklich stand drinnen das Fläschchen genau, wie es die Briefe an meinen Gatten schilderten. Ich ließ es rasch in meine Tasche gleiten und schlich mich von dannen. Welche Sir Franks Theorie auch gewesen sein mochte, damit hatte er nicht gerechnet, dass diese schmächtige, geduckte Frau über genug Tapferkeit und Kaltblütigkeit verfügte, um ihren Gatten zu übertölpeln. Für den Augenblick fühlte ich mich sicher, nahm Mrs. Neobard ihre Erzählung wieder auf. Doch wie lange konnte diese Sicherheit vor einem Gatten wie dem meinen wehren? Er war Arzt, und als solcher vermochte er sich leicht ein anderes Gift zu verschaffen. Wenige Tage später überwarf sich Mrs. Baker mit ihm, weil er sie hatte zwingen wollen, eine Lieblingskatze zu töten. Aufs Äußerste erbost brach sie alle Beziehungen zu ihm ab, und da ihre Briefe für Weathered belastender waren als für die Schreiberin selbst, bot sich ihm nicht die Möglichkeit, durch Erpressung sie weiterhin zu seinem gefügigen Werkzeug zu machen. Jedenfalls entdeckte ich bald, dass er die Briefschaften vernichtet hatte. Was tun? Wie mich retten? Eine Scheidung? Ich könnte mich so weit über schlechte Behandlung nicht beklagen. An Höflichkeit ließ er es mir gegenüber nicht fehlen. Und die Beweise für eheliche Untreue konnte ich nicht erbringen, obwohl die Briefe mir offenbarten, dass er einem seiner Opfer den Hof zu machen suchte. Sollte ich ihn öffentlich als Schurken an den Pranger stellen und die Briefe bekannt geben? Ach, Dutzende unschuldiger Männer und Frauen wären dadurch ruiniert worden. Und würde ich vielleicht nicht gar noch den Kürzeren gezogen haben? Ich kannte ihn gut genug, um seine Taktik vorauszusehen. Er würde behaupten, ich hätte ihm in seinem Berufe nachgeschnüffelt, mich widerrechtlich der Geheimnisse seiner Patienten bemächtigt und wäre vor Eifersucht unzurechnungsfähig. Eine Menge Leute hätten ihm geglaubt, denn nichts verzeiht man einer Frau schwerer, als wenn sie ihren Gatten preisgibt. Wenn ich ihn verlassen hätte, wer weiß, ob meine einzige Tochter mit mir gekommen wäre. Ersparen Sie es mir, Sir Frank, Ihnen alle meine Gründe auseinanderzusetzen, die mich veranlassten, so zu handeln, wie ich es tat. Es mutete mich wie ein Wink der Vorsehung an, dass ich das Gift besaß. In Selbstverteidigung hatte ich es genommen, und gebrauchsbereit bewahrte ich es auf. Aber dann erhob sich eine neue Schwierigkeit, eine ganz unerwartete, Sir Frank. Es kam mir zu Bewusstsein, dass ich die Tat nicht vollbringen konnte. Das klang wie eine Beichte, klang viel entschuldigender als alles Vorhergesagte. Und zum ersten Mal schimmerten Mrs. Neobards Augen feucht. Ich hatte ihm doch einst vertraut. Ich hatte ihn geliebt, schluchzte sie auf, und Tarleton beobachtete sie mit echtem Mitleid. »Verstehen Sie mich recht, Sir Frank«, begann sie nach einer Weile von Neuem. »Ich war nicht anderen Sinnes geworden, nein. Nach wie vor glaubte ich mich berechtigt, in Selbstverteidigung dem Leben meines Gatten ein Ende zu bereiten. Aber ich musste jemanden finden, der es für mich besorgte. Vielleicht eines der Opfer, deren Vertrauen er so schmählich getäuscht hatte? Der einzige Weg, um mit den Schreibern der Briefe in Berührung zu kommen, war, den Domino-Club zu besuchen, als dessen Besitzerin allgemein die Geschäftsführerin Madame Bonnell galt, während er in Wirklichkeit meinem Mann gehörte und ihm ungefähr 1.000 Pfund jährlich einbrachte. Kennen Sie Madame Bonnell?
Ich kenne sie gut genug, um sie für eine sehr gefährliche Frau zu halten.
Ah, dann kennen Sie sie wirklich. Wollte Gott, ich hätte sie auch gekannt. Ich suchte sie auf, um eine Eintrittskarte zu kaufen. Voll berückender Liebenswürdigkeit, aalglatt hatte sie im Nu herausgefunden, wer ich war. Aus eigenem Antrieb versprach sie, Weathered nichts wissen zu lassen. Was sie innerlich dachte, weiß ich nicht. Aber sie muss wohl etwas geahnt und geglaubt haben, Vorteile für sich herausschlagen zu können. Sie umgarnte mich vollkommen. Ich stellte etliche Fragen über die Besucher, besonders die Patienten. Es lag mir daran zu erfahren, welche gegen ihren Willen sich an den Festen beteiligten. Doch ich hoffte, sie würde den Zweck meiner Fragen nicht bemerken.
»Ihr hat ein Schaf aus, sich den Wolf in das Licht zu führen«,
lautete Tartens heimlicher Kommentar, den er jedoch nicht in Worte fasste.
Madame Bonnell stand so bereitwillig Rede und Antwort, schien nichts sehnlicher zu wünschen, als sich mir gefällig zu erweisen, dass ich mehr und mehr aus mir herausging. Schließlich sagte sie, »Warum mir nicht restlos Vertrauen schenken, gnädige Frau? Ich sehe, Sie möchten Dr. Weatherts Feinde kennenlernen, und ich bin durchaus gewillt, Ihnen meine Unterstützung angedauern zu lassen. Der Club wimmelt von Leuten, die ihm feindlich gesinnt sind. Bei jeder Festlichkeit riskiert der Doktor mehr oder weniger sein Leben.« Ich versuchte einen Rückzug, Sir Frank. Zu spät. Madame verstellte mir den Weg.
»Ich muss zwischen Ihnen und Ihrem Gatten wählen«, erklärte sie mir. »Er ist mein Brotgeber, bezahlt mich gut, und wenn ihm irgendetwas zustößt, engagieren Sie vielleicht eine andere Leiterin und ich verliere mein Brot. Wenn Sie sich die Aufgabe gestellt haben, ihn vor Gefahren zu bewahren, können wir Hand in Hand arbeiten.«
Bestimmt hatte sie in diesem Augenblick schon gewusst, dass ich ein anderes Ziel verfolgte, denn sie gönnte mir keine Zeit zur Antwort.
»Andererseits hege ich keine freundschaftlichen Gefühle für Dr. Weatherts. Im Gegenteil, habe ich letztlich öfters schon gewünscht, er wäre nicht mehr da. Nach meiner Meinung würde der Club ohne ihn besser dastehen. Weathert ist unbeliebt, und ständig zittere ich vor einem Skandal, irgendeiner bösen Szene, die den Club ruinieren und meinem Ruf schaden würde.«
Trotz der ernsten Sachlage spielte ein Lächeln um Tartens Lippen, als er von Madame Bonnells Sorge um ihren guten Ruf erfuhr.
»Sie gab mir zu verstehen, Sir Frank, dass sie auf meiner Seite stände, aus rein geschäftlichem Interesse, deutete ihre Bereitwilligkeit an, meinem Gatten zu beschirmen oder zu töten, je nachdem, was ich wünschte. Immer vorausgesetzt natürlich, dass es sich für sie lohne. Gleichzeitig verhehlte sie mir nicht, dass ich mich unwiderruflich in ihre Hand begeben habe. »Es läuft darauf hinaus«, führte sie aus mit einer viel weniger honigsüßen Stimme als zu Beginn unserer Bekanntschaft, »dass ich Ihnen nur dann Vertrauen schenken kann, wenn Sie sich mir schrankenlos anvertraut haben. Es kann doch sein, dass Sie nur herkamen, um mich auszuhorchen, um auszukundschaften, ob ich das Vertrauen Ihres Gatten verdiene. In diesem Fall sehe ich mich leider genötigt, um meines eigenen Schutzes willen, ihm unsere Unterhaltung wortgetreu zu berichten. Sie werden das wohl einsehen?«
»Verteufelt geschickt«, dachte Sir Frank. »Genauso geschickt wie die Zeitungsannonce hinsichtlich der Briefe. Kein Wunder, dass Mrs. Newbart überrumpelt worden war.«
Ich fand keinen Ausweg. Und außerdem sah es so aus, als sei sie unter den von ihr gestellten Bedingungen zu einer wirklichen Hilfeleistung bereit. Ich verpflichtete mich, nach dem Tode Weatherts den gesamten Besitz des Domino-Clubs auf ihren Namen zu übertragen, und sie verpflichtete sich, einen unter den Patienten ausfindig zu machen, der seinen Peiniger so glühend hasste, dass er ihm, wenn die Gefahr des Entdecktwerdens ausgeschaltet war, auch töten würde. Am nächsten Tag brachte ich Madame Bonnell das Giftfläschchen. Doch kaum hatte sie es in ihrer Hand, so erklärte sie,
»Ich benötige noch mehr als dies. Ich benötige die Briefe, die Sie fanden. Sie sind Ihre Rechtfertigung. Sie zeigen, dass Sie töten, um nicht selbst getötet zu werden. Sollten mir einmal, was Gott verhüten möge, Ungelegenheiten daraus erwachsen, dass ich Ihnen helfe, so kann ich mich aufgrund dieser Briefe verteidigen. Sie verstehen mich, Madame?«
»Sir Frank, ich war schwach genug gewesen, ihr beinahe alles zu erzählen, was ich Ihnen erzählt habe, weil sie mich nicht für eine ruchlose, aus schlechten Beweggründen handelnde Frau halten sollte. Was half's, dass ich meine Offenheit jetzt bitter bereute? Was ich auch sagen mochte, sie war um eine schlagfertige Antwort nicht verlegen. »Madame, Sie haben mir zu Mitteln und Wegen verholfen, einen Mord zu begehen und haben jene Briefe als Entschuldigung angeführt. Wenn Sie Ihre Auslieferung jetzt verweigern, muss ich leider Ihr Vorhandensein bezweifeln. Und als anständiger, ehrenwerter Mensch werde ich das Fläschchen der Polizei übergeben.«
Mit einem Ruck sprang Taunton von seinem Sessel empor. Wenn er auch noch nicht alles wusste, was mit diesem Fall zusammenhing, so wusste er doch alles, was ihm diese Frau erzählen konnte.
»Ich danke Ihnen, Mrs. Neobard. Sofern Sie mir gestatten, diese Auskunft auf meine eigene Weise auszuwerten, haben weder Sie noch Ihre Tochter hinfort etwas zu befürchten.«
»Aber«, die erstaunte Witwe eilte ihm nach, »aber als Madame Monell über die Briefe verfügte, Sir Frank, warf sie alle unsere Abmachungen über den Haufen, verweigerte die Ausführung des Planes. Wodurch also starb mein Mann?«
»Danach will ich morgen in London Madame Bonnell fragen,